SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Chaos wegen Irma. Rückversicherer müssen einen großen Teil der Schäden bezahlen, unter dem Strich profitieren sie aber auch. Wer in der Stadt Zürich eine Wohnung sucht, braucht Geduld und Nerven.
Ich bin wirklich satt. Ich mag eigentlich überhaupt nicht mehr weitersuchen. Ich möchte gerne wieder mal ein bisschen Freizeit und mit meinem Mann wieder mal über etwas anderes reden als über die Wohnungssuche.
Anders auf dem Land. Dort hat es so viele leere Wohnungen wie seit Ende der 90er Jahre nicht mehr. Dazu Fakten und Hintergründe. Der Leerwohnungsbestand ist auch Thema im Tagesgespräch um 1. Wir wollen wissen, warum in Solothurn besonders viele Wohnungen zu haben sind. Und syrische Regierungstruppen rücken in die letzte vom IS kontrollierte Provinz vor. Wir fragen unseren Nahost-Korrespondenten, was das für das Kriegsgeschehen bedeutet. Im Studio Brigitte Kramer. Guten Mittag. Mehr als 4 Millionen Haushalte ohne Strom, Überschwemmungen in der Innenstadt von Miami und viele verlassene Häuser. Der Hurrikan Irma hat in Florida ein Chaos verursacht. Ein Chaos, das Diebe ausnützen. Mehr dazu nun in den Meldungen mit Dominik Rolli.
Die Polizei von Miami teilte mit, man habe 28 mutmaßliche Plünderer festgenommen. Sie hätten Geschäfte geplündert und Wohnungen ausgeraubt. In der Stadt Weston wurde ein 17-jähriger Dieb von einem Polizisten angeschossen, berichten lokale Medien. Im Umkreis von Miami wurde in der Nacht zudem eine Ausgangssperre verhängt. Insgesamt waren über 6 Millionen Menschen aufgerufen, sich vor Irma in Sicherheit zu bringen. Das Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Unterdessen zieht der Sturm von der Westküste des Bundesstaates weiter Richtung Norden und hat sich weiter abgeschwächt. Die nationalen Behörden sprechen nun von einem Hurrikan der niedrigsten Kategorie 1. Am Driftgletscher oberhalb von Sassgrund im Kanton Wallis ist auch der letzte Teil der instabilen Gletscherzunge abgebrochen. Das teilten die Behörden mit. Das abgebrochene Material liege auf dem darunterliegenden flachen Teil des Driftgletschers und bleibe somit erhalten. Auch der neueste Abbruch habe keinen Schaden angerichtet, hieß es weiter. Der diesjährige Schützenkönig am Zürcher Knabenschießen heißt Jakob Marten. Der junge Auslicker ist der einzige, der am dreitägigen Schießwettbewerb das Maximum von 35 Punkten geschossen hat. Von den über 4000 weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern schaffte niemand 5 Volltreffer. Darum brauchte es keinen Ausstich um den Titel. Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen hat die Regierung von Burma scharf kritisiert wegen deren Umgang mit den Rohingyas. Was die Regierung mit der muslimischen Minderheit derzeit mache, sei ein klassisches Beispiel ethnischer Säuberung, sagte Zeid Raad al-Hussein. Zudem lasse die Regierung die Beobachter der UNO nicht ins Land. Al-Hussein rief die burmesische Regierung auf, alle militärischen Operationen gegen die Rohingyas zu stoppen. Wegen der aktuellen Offensive der Regierung gegen die Minderheit sind seit dem 25. August fast 300.000 Rohingyas ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Auslöser der Offensive waren Angriffe von Rohingyas auf Polizei- und Militärposten. Der UNO-Menschenrechtskommissar hat sich auch zur Situation in Venezuela geäußert. Dort seien von der Regierung von Präsident Nicolas Maduro möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden. Zeid Raad al-Hussein sagte, er habe entsprechende Hinweise. Nun brauche es internationale Ermittlungen, forderte er. Bereits vergangenen Monat hatte die UNO von massiven Menschenrechtsverletzungen in Venezuela berichtet. Die Regierung schlage Proteste gewaltsam nieder und die Demokratie in Venezuela sei kaum mehr am Leben, hatte es geheißen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren den Prozess gegen den taiwanesischen Menschenrechtsaktivisten Li Mingzhe in China. Ihm wird derzeit der Prozess gemacht wegen Untergrabung der Staatsgewalt und er hat sich schuldig bekannt. Amnesty International spricht allerdings von einem erzwungenen Geständnis und Human Rights Watch sagt, es handle sich um einen Schauprozess. Die Staatsanwaltschaft habe zudem keine überzeugenden Beweise vorgelegt. Das Europäische Parlament hatte bereits im Juli die Freilassung des Menschenrechtsaktivisten gefordert. Der deutsche Unternehmer Hans-Rudolf Wörl bietet bis zu 500 Millionen Euro für die zahlungsunfähige Fluggesellschaft Air Berlin. Sein Unternehmen teilte mit, am Sonntag ein Übernahmeangebot beim zuständigen Air Berlin Sachwalter eingereicht zu haben. Der Unternehmer bekräftigte, er wolle Air Berlin als Ganzes erhalten. Sein Konzept sieht vor, dass Air Berlin künftig Flugzeuge inklusive Besatzung, Wartung und Versicherung an andere Fluggesellschaften vermieten könnte. Die Flüge finden dann unter dem Namen und der Flugnummer der Partner statt. Das Wetter. Im Norden gibt es heute und morgen ein Wechselspiel aus Wolken, sonnigen Phasen und einzelnen Regenschauern. Mit mäßigem Westwind werden 17 Grad erreicht. Im Süden scheint oft die Sonne bei wärmeren 23 Grad.
Abgedeckte Dächer, überflutete Straßen und umgeknickte Strommasten. Der Wirbelsturm Irma hat in den USA Schäden in Milliardenhöhe angerichtet. Einen großen Teil der Schäden tragen die Rückversicherer. Für sie ist es auch gut, wenn es stürmt und tobt, denn nur so können sie ihre Prämien anheben. Charlotte Jacquemart und Klaus Ammann.
Rückversicherer leben davon, dass sie von den Erstversicherern Risiken übernehmen. Dafür kriegen sie Prämien. Diese sind seit einigen Jahren aber im Keller, weil es wenig Schäden, aber viel Versicherungsangebote gab. So zynisch es deshalb klingen mag, für Rückversicherer ist es gut, wenn es von Zeit zu Zeit stürmt oder die Erde bebt und hohe Schäden bezahlt werden müssen. Denn nur so werden die Kapitalreserven gebraucht. Wer weiterhin Versicherungsschutz anbieten kann, kann höhere Prämien verlangen. Wie es mit der Prämienentwicklung momentan aussieht, weiß Martin Bertog, Leiter Naturgefahren bei Swiss Re.
Das hängt stark davon ab, wie viel Kapazität vernichtet wird. Im Moment ist der Markt sehr liquide. Da müssten enorm große Ereignisse stattfinden, dass die Kapazität dermaßen reduziert wird, dass die Preise wirklich massiv anziehen.
Bertog sagt, mit ein Grund für die fallenden Prämien in jüngster Zeit sei auch, dass die Risiken dank besserer Modelle immer exakter berechnet werden könnten. Die Prämien würden nicht mehr gleich heftig sinken oder steigen wie noch vor einigen Jahren. Experten rechnen bei Irma momentan mit versicherten Schäden von bis zu 65 Milliarden Dollar. Allerdings warnt Bertog vor zu frühen Schlussfolgerungen.
Irma läuft noch. Hurricane Harvey ist sehr schwierig einzuschätzen, was das wirklich für die Versicherungsindustrie bedeuten wird.
Für eine andere Branche hingegen, die Pensionskassen, sind die Folgen von Irma klar. Sie müssen zahlen. Denn Pensionskassen haben in den letzten Jahren immer mehr begonnen, Risiken aus Naturkatastrophen zu übernehmen, weil Wirbelstürme und Erdbeben komplett unabhängig sind von den Finanzmärkten und die Renditen gut sind. Zudem werden die Portfolios der Pensionskassen dadurch stabiler. Gesellschaften wie die Zürcher 12 Capital vermitteln solche Versicherungsgeschäfte an Pensionskassen. Urs Ramseyer, Chef von 12 Capital, versucht abzuschätzen, wie stark Pensionskassen von Irma betroffen sind.
Wir gehen davon aus, nach der neuesten Entwicklung, dass die Verluste eher gering sein werden für die Pensionskassen. Aber das ist tatsächlich das Risiko, das man nimmt. Nicht, wenn so ein großes Ereignis stattfindet, dass es dann Verluste gibt in den Portfolien.
Darüber sollten sich die Pensionskassen allerdings nicht lange grämen.
Es hätte auch viel schlimmer rauskommen können, in der Tat. Aber dafür kriegen ja die Pensionskassen auch eine Rendite. Und es gibt bekannterweise keinen risikofreien Ertrag.
Sagt Ramseyer. Schweizer Pensionskassen zahlen übrigens nicht nur im Fall von Irma mit. Auch das Erdbeben von letzter Woche in Mexiko führt in einigen Portfolios zu Verlusten. Das Erdbeben war nämlich mit einer sogenannten Katastrophenanleihe versichert. Auch in diese waren Schweizer Pensionskassen investiert.
Minuten vor 1, Ihren Rendezvous und so geht es bei uns weiter. Kaum freie Wohnungen in der Stadt, dafür genug auf dem Land. Wir schauen diese Diskrepanz gleich genauer an. Dann der Friedensprozess in Kolumbien sät neue Zwietracht. Da sei Vergebung zentral, so der Papst bei seinem Besuch.
Donde se haga justicia, se dé posibilidad a las víctimas de conocer la verdad.
Dazu gehöre auch, dass man den Opfern die Wahrheit sage. Franziskus auf Versöhnungsmission später bei uns. Und wer bezahlt den Preis für die AHV-Reform?
Es kann nicht sein, dass die Jungen jetzt die ganze Last tragen müssen.
Schlussendlich ist die Reform etwas, was das ganze System sichert. Und dann werden auch die Jungen davon in dem Sinne profitieren.
Die Jungen im Fokus unseres Pro und Contra kurz vor 1. Wenn Sie auf dem Land wohnen wollen und eine Wohnung suchen, haben Sie gute Karten. Die Lage auf dem Schweizer Wohnungsmarkt hat sich, vor allem außerhalb der Zentren, deutlich entspannt. Insgesamt sind in der Schweiz 65'000 leere Wohnungen und Häuser auf dem Markt, zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamts für Statistik. So viele freie Wohnungen gab es letztmals Ende der 90er Jahre. Ivan Santoro berichtet.
Wer derzeit auf Wohnungssuche ist, dürfte wohl im Kanton Solothurn am schnellsten fündig werden. Denn der Kanton im Mittelland verzeichnet schweizweit die höchste Leerwohnungsziffer. Also dort findet man im Verhältnis zur Einwohnerzahl am meisten leere Wohnungen. Am anderen Ende der Rangliste befindet sich der Kanton Zug. Dort ist die Leerwohnungsziffer nach wie vor so tief, dass man immer noch von Wohnungsnot sprechen muss. Auch wenn sich die Lage selbst dort etwas entspannt hat. Die Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass per Stichtag 1. Juni 2017 rund 65'000 Wohnungen leer standen. Das sind knapp 8'400 mehr als vor einem Jahr. Zwei Gründe haben vor allem zu dieser Entspannung beigetragen, wie das Bundesamt für Wohnungswesen unlängst festhielt. Zum einen die rege Bautätigkeit, beflügelt von den tiefen Zinsen, und zum anderen die Zuwanderung, welche in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Aber apropos Bauen – auch wenn in den Regionen Genfersee und Basel viel gebaut wird, bleibt dort die Situation angespannt. Das heißt, nach wie vor ist es schwierig, dort eine Mietwohnung zu finden. Noch deutlicher gilt das für die Grossregion Zürich. Die überdurchschnittliche Bautätigkeit ändert nichts daran, dass in und um Zürich die Leerwohnungsziffer im landesweiten Vergleich nur schwach zugenommen hat.
Ja, und gerade für junge Familien mit Kindern ist die Wohnungssuche in der Stadt Zürich schwierig. Andrea Jacki hat eine Familie besucht, die seit einem Jahr eine neue Bleibe sucht, weil ihr Haus renoviert wird.
Anna und Mario heißen nicht wirklich so. Anna will nicht unter ihrem richtigen Namen reden. Sie befürchtet, dass ihr dieser Beitrag bei der Wohnungssuche schaden könnte. Denn die Wohnungssuche in Zürich ist hart. Manchmal stehe man mit 300 anderen Menschen in einer Schlange, speziell bei den Wohnungen, die der Stadt gehörten.
Das sind teils subventionierte, teils nicht subventionierte Wohnungen, die halt einfach einen guten Mietpreis haben. Und sind auch noch schöne Wohnungen oft. Und dort ist dann wirklich die Schlange teilweise ums Haus gekommen.
Es sei wie bei einer Stellenbewerbung, erzählt die 34-jährige Anna. Die Modedesignerin und Kauffrau achtet darum speziell darauf, was sie für eine Besichtigung anzieht.
Doch einfach irgendwie seriös, das ist mir schon noch wichtig, dass es so leicht seriös daherkommt. Dass man nicht irgendwie mit einem völlig abgeflipptes T-Shirt da hat oder so.
Einige Wohnungen, die das junge Paar besichtigt hat, seien schlichtweg hässlich renoviert, seien zu teuer oder im schlechtesten Fall beides zusammen. Um die anderen wird gebuhlt. Dauernd müsse man am Ball bleiben, sagt Anna. Im Internet auf Webseiten gehen, den richtigen Zeitpunkt erwischen. Denn die Wohnungen seien oft nur ganz kurz im Netz ausgeschrieben.
Bei der Stadt ist es auch so, dass man, dort gibt es Telefonnummern. Und dann hat man eine halbe Stunde Zeitfenster, wo man anrufen kann. Und wenn man durchkommt, dann wird einem der Besichtigungstermin bekannt gegeben. Aber oft kommt man auch noch gar nicht durch, wenn du 100 Mal probierst anrufen in dieser halben Stunde.
Kürzlich hat sich das Paar sogar bewerben müssen, um überhaupt zur Wohnungsbesichtigung zugelassen zu werden. Seit gut einem Jahr suchen die beiden nun. Aktuell besichtigen sie eine Wohnung pro Tag. Bis jetzt gab es nur Absagen. Die Enttäuschung sei manchmal riesig. Die Sucherei geht Anna an die Substanz.
Ich bin wirklich satt. Ich mag eigentlich überhaupt nicht mehr weitersuchen. Ich möchte gerne wieder mal ein bisschen Freizeit und mit meinem Mann wieder mal über etwas anderes reden können, als über die Wohnungssuche und was wir jetzt machen und sollen wir die und wie auch immer.
Anna und Mario haben ihr Budget nun nach oben angepasst. Ursprünglich setzten die jungen Eltern die Grenze für die Wohnung bei 2'000 Franken. Nun sind sie bereit, bis 2'500 Franken zu bezahlen. Warum aber muss es Zürich sein? In der Tat hätten sie sich einen Umzug aufs Land überlegt, sagt Anna, hätten sich dann aber dagegen entschieden.
Mein Mann hat gerade einen grossen Auftrag in der Stadt, wo blöd wäre, wenn wir weg wären. Plus, wir haben eben frische Familie und ich bin viel daheim. Und jetzt irgendwo noch einmal anzügeln, wo ich niemanden kenne, das wäre einfach doof.
Bis Ende Monat haben sie noch Zeit, etwas zu finden. Dann müssen sie aus der jetzigen Wohnung raus. Gelingt es nicht, tritt Plan B in Kraft. Vorübergehend zurück zu den Eltern. Anna hofft, dass es nicht so weit kommt. Noch sind ein paar Bewerbungen offen.
Der Bericht von Andrea Jacki. Kaum Wohnungen in den Städten, mehr als genug auf dem Land. Darüber reden wir auch im Tagesgespräch, und zwar mit der Leiterin der Solothurner Wirtschaftsförderung. In ihrem Kanton ist die Leerwohnungsquote fast doppelt so hoch wie der Schnitt. Die Provinz Dir es-Sur im Osten Syriens ist die letzte syrische Provinz, die von der Terrormiliz IS kontrolliert wird. Nun aber verliert der IS auch dort Terrain. Die syrische Armee ist in den vergangenen Tagen immer weiter vorgerückt. Sie meldet, man habe den IS vom Flughafen der Provinzhauptstadt vertrieben und angrenzende Stadtviertel befreit. Auf der anderen Seite rücken auch von den USA unterstützte kurdische Einheiten immer weiter auf die Stadt vor. Was bedeutet dieser Kampf um die letzten Reste des IS-Kalifats in Syrien? Wie entscheidend ist er im Kriegsgeschehen? Darüber habe ich mit Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann gesprochen und zuerst wissen wollen, wie sind die Meldungen zu Dir es-Sur zu werten?
Sie sind schon bedeutend. Da scheint eine Art Wettlauf im Gang zu sein zwischen zwei Kräften, die unterschiedlicher nicht sein könnten, um die künftige Kontrolle dieses Terrorkalifats oder was von ihm noch übrig ist. Da sind diese syrischen Regierungskräfte einerseits mit ihren iranischen und russischen Verbündeten, die in den letzten Wochen von Westen her durch die Wüste den schnellen Vormarsch auf die Stadt geschafft haben. Und sie haben in Dir es-Sur den Anschluss auch wiederhergestellt zu schätzungsweise 80.000 Menschen und syrischen Armeeeinheiten, die vom IS dort eingekesselt waren. Das ist die Assad-Seite. Von Norden her auf der anderen Seite des Euphratflusses stoßen jetzt mit erhöhtem Tempo die kurdisch dominierten Verbände auch vor mit ihren amerikanischen Verbündeten, und auch die sind übers Wochenende bis auf ein paar Kilometer an die Vorstädte von Dir es-Sur herangerückt.
Die Bevölkerung in Dir es-Sur, Sie haben es gesagt, war 3 Jahre lang eingekesselt, vom IS belagert. Ende letzter Woche konnten offenbar erstmals wieder Lastwagen Hilfslieferungen in die Stadt bringen. Wie geht es den Menschen dort?
Es waren die ersten Hilfslieferungen am Boden. Bisher wurden diese eingekesselten Quartiere aus der Luft versorgt, mit Abwürfen immerhin. Aber das ist natürlich kein Vergleich, wenn jetzt wieder Konvois in die Stadt fahren können und die syrischen Medien berichten von Erleichterung, von Jubel auch. Was wir hingegen gar nicht wissen, ist, wie es den Menschen geht, die weiter unter IS-Kontrolle leben. Ein Drittel der Stadt ungefähr und das Umland bis zur irakischen Grenze sind noch immer in der Hand der Dschihadisten, und man muss wohl das Schlimmste befürchten für die Menschen dort.
Zudem ist Dir es-Sur quasi jetzt im Sandwich zwischen anrückenden Assad-Truppen und kurdischen Einheiten. Beide sagen, man kämpfe gegen den IS. Was aber ist, wenn die beiden aufeinandertreffen?
Das ist die große Frage. Es wird spekuliert darüber, dass es kurzfristige Absprachen gäbe, aber im Grunde sind die strategischen Interessen der beiden Seiten völlig entgegengesetzt. Assad macht keinen Hehl daraus, dass er jeden Quadratzentimeter des syrischen Territoriums, wie er sagt, zurückerobern will. Und das kann ja nur heißen, dass er den Euphrat überqueren möchte und ebenfalls bis zur irakischen Grenze vorstoßen. Dort im Grenzland sind auch die größten Ölvorräte Syriens. Das ist sicher ein zusätzlicher Ansporn. Und für Assad ist der Anschluss nach Irak auch wichtig, weil er damit einen Verbindungsweg nach Iran sichert, zur schiitischen Regionalmacht, die ihn beschützt. Bei den Amerikanern geht man davon aus, dass sie gerade das verhindern möchten, dass hier via Irak eine direkte Achse für Assad nach Iran entsteht.
Und wer hat in diesem Machtspiel die besten Karten?
Was man sehen muss, das Gebiet um Dir es-Sur ist tiefstes sunnitisches Stammesgebiet. Weder die Amerikaner noch Assads Regierungskräfte sind natürliche Befreier in dieser Landschaft. Beide haben zwar auch sunnitische Stammeskämpfer bei sich, aber nur zum kleinen Teil. Die Amerikaner kämpfen vorwiegend mit ihren kurdischen Verbündeten, und die sind in diesem Gebiet einfach nicht zu Hause, auch nicht gern gesehen, genauso wenig wie die schiitischen Verbündeten, auf die sich das Regime Assad stützt. Und dennoch müssen sich die sunnitischen Stämme entscheiden, jetzt wo sich das Blatt wendet und das Terrorkalifat zusammenbricht. Und manche Experten sagen, dass Assad da die besseren Karten hat, schon deshalb, weil man den Amerikanern nicht mehr vertraut, befürchtet, dass die sich nicht langfristig engagieren und plötzlich weg sind und die lokalen Stämme dann alleine dastehen. Aber das ist im Moment Spekulation, noch ist die Auseinandersetzung voll im Gang.
Assad selber gibt sich im Osten Syriens offenbar siegesgewiss. Wie sieht es denn in den übrigen Teilen Syriens aus? Ist Assad drauf und dran, den Krieg in ganz Syrien für sich zu entscheiden?
Es geht jedenfalls immer mehr in diese Richtung. Die Rebellen im Westen des Landes sind erschöpft und die regionalen Mächte, die den bewaffneten Aufstand gegen Assad unterstützt haben, die orientieren sich neu. Die Amerikaner haben ihr Geheimprogramm gestoppt. Selbst aus Saudi-Arabien kommen Signale, die man eigentlich nur so verstehen kann, dass sich die Opposition mit Assad irgendwie arrangieren müsse, jedenfalls bis auf Weiteres. Und Assad selbst auf der anderen Seite kann ja fest auf die Unterstützung von Iran zählen und bis jetzt auch von Russland. Gleichzeitig wird die Aussicht auf einen politischen Verhandlungsprozess aufrechterhalten. Schon nächsten Monat will der Syrien-Vermittler eine neue Runde in Genf einleiten, aber man sieht nicht, mit welchen Druckmitteln diese geschwächte und desorientierte Opposition dagegen Assad noch auftreten wollte.
Einschätzungen von Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann hier im Rendezvous. Aussöhnung und Vergebung. Das war eine der zentralen Botschaften, die Papst Franziskus auf seinem mehrtägigen Besuch nach Kolumbien gebracht hat. Das Oberhaupt der katholischen Kirche setzt sich ein für Frieden unter den Kolumbianerinnen und Kolumbianern. Denn Gesellschaft und katholische Kirche im Land sind gespalten, wegen des Friedensprozesses mit zwei Guerilla-Organisationen. Ulrich Achermann berichtet.
Nos habla de perdón. Korrektion, Kommunität und Oration.
Der Begriff Perdon, also vergeben, war die Kernbotschaft des Papstes an die Gläubigen in Kolumbien. Er machte sich damit für zwei Friedensprozesse stark, die Jahrzehnte der Gewalt in Kolumbien beenden sollen. Jenen mit der marxistischen FARC-Guerilla, die ihre Waffen niedergelegt und sich in eine politische Partei verwandelt hat. Beim zweiten geht es um bis jetzt nicht sehr ersprießliche Friedensverhandlungen mit der ELN-Guerilla. Immerhin hatte diese ebenfalls marxistische Rebellengruppe auf den Papstbesuch in eine dreimonatige Feuerpause angeordnet.
Donde se haga justicia, se dé posibilidad a las víctimas de conocer la verdad.
Vergeben sei notwendig, um den Friedensprozessen Leben einzuhauchen, hatte der Papst gestern an der Abschlussmesse in Kolumbien wiederholt. Dazu gehöre aber auch, dass den Opfern der Gewalt Gerechtigkeit widerfahre und sie die Wahrheit über die vielen Verbrechen erführen. Das mit der FARC-Guerilla ausgehandelte Friedensabkommen spaltet die Gesellschaft weiterhin. In einer Abstimmung hatten die Kolumbianer dem Abkommen letztes Jahr ganz knapp den Segen verweigert. Der Vatikan unterstützt die Friedensbemühungen, seit die Verhandlungen aufgenommen wurden. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass Teile der katholischen Kirche in Kolumbien mit einzelnen Aspekten des Abkommens nicht glücklich sind. Die katholische Kirche ist auch das Sprachrohr der Konservativen und diese hatten das Referendum zum Scheitern gebracht. Sie argumentieren, die FARC-Spitze komme nahezu ungeschoren davon. Mit seinen klaren Botschaften redete der Papst auch den Kirchenleuten ins Gewissen. Tut den ersten Schritt und geht auf die nächsten zu, forderte sie Franziskus auf. Er sagte den katholischen Geistlichen wörtlich, sie müssten die Komfortzone verlassen und sich aktiv für den Frieden einsetzen. Für die Vertriebenen, für die Opfer, aber auch für die Täter. Möglichkeiten gibt es viele. Die ehemaligen Guerilleros müssen sich im zivilen Leben zurechtfinden. Die Gefahr, dass sie sich kriminellen Banden anschließen, ist real. Das ist seit den Friedensprozessen in Zentralamerika bekannt. Der Papst selbst gab ein Beispiel. Der argentinische Jesuit brachte während einer seiner vier Messen in Kolumbien Opfer und Täter zusammen. Franziskus schob damit die Aussöhnung an. Die Debatte darüber, ob die Kommandanten der FARC zu glimpflich davonkommen oder nicht, wird über den Papstbesuch hinaus anhalten. Geständige Ex-Guerilleros müssen nicht ins Gefängnis, sondern leben im Sinn eines alternativen Strafvollzugs während 8 Jahren mit leichten Einschränkungen in ihrer Bewegungsfreiheit. Aber Frieden zum Schnäppchenpreis gebe es nicht, sagt ein anderer prominenter Argentinier.
Colombia está haciendo historia. Colombia está creando un modelo que nadie creó de hacer paz con justicia al mismo tiempo. Eso nunca ocurrió nunca.
Für Luis Moreno Campo, den ehemaligen Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs ICC, ist die Lösung mit der FARC die erste der Welt, die Anspruch auf Frieden und auf Gerechtigkeit vereint. Der Glaube ist überholt, dass es Frieden nur dann geben kann, wenn auf jede Art der Strafverfolgung verzichtet wird.
Junge verraten, Rentner bestrafen. Das ist einer der Slogans aus der Nein-Kampagne zur Altersreform, über die wir am 24. September abstimmen. Die Reformgegner kritisieren, die Jungen müssten die Reform bezahlen. Das stimme so nicht, kontern die Befürworter. Wir haben wissen wollen, was es konkret bedeuten würde, nach dem neuen Rentenregime zu leben. Wir haben eine Frau der jüngeren Generation getroffen und ebenso jemanden, der in der Phase vom alten zum neuen Rentensystem noch von den Übergangsregelungen profitieren würde. Bangen oder hoffen für die Zukunft? Christine Wanner berichtet.
Im Westen klingt die Stadt Bern nach Land. Hier lebt Yvonne Tomet mit ihrer Familie. Wenn sie an die Abstimmung zur Altersreform denkt, sagt sie:
Ich gehöre zu den Bestraften.
Ein Jahr länger arbeiten, höhere Abzüge auf dem Lohn und als Rentnerin weniger Geld als ohne Reform, rechnet die Juristin mit Jahrgang 1975 vor. Sie ist in einem 50%-Pensum angestellt, ihr Mann in einem 90%-Pensum. So kommen sie auf ein monatliches Haushaltseinkommen von rund 11.000 Franken, für welches der Bund die folgende Reform durchgerechnet hat. Trotz des mittleren Einkommens, sagt Yvonne Tomet:
Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Rente gesichert ist.
Aus diesem Grund spart sie freiwillig eine dritte Säule an. Doch auch mit dem so Ersparten werde ihr finanzieller Spielraum nach der Pensionierung eng, sagt die 42-Jährige. Für ihr Haushaltseinkommen rechnet der Bund im Vergleich zu heute mit höheren Ausgaben für Mehrwertsteuer, AHV und BVG-Beiträge. Dafür erhält das Paar monatlich 226 Franken mehr AHV-Rente. Die Rente aus der Pensionskasse geht leicht zurück. Doch Yvonne Tomet, die in der lokalen FDP politisiert, traut den Zahlen nicht und lehnt die Reform ab.
Die Bürgerlichen sind parat mit neuen Ideen. Also lieber jetzt Nein sagen und das ganze Druck absenden schicken. Also jetzt zu etwas im Ja sagen, wo man nachher gleich muss reformieren in ein paar wenigen Jahren.
Die Hauptgründe für ihr Nein sind das Aufstocken der AHV und die grosszügige Lösung für die Übergangsgeneration. Hier hätte sich die 42-Jährige ein abgestuftes Vorgehen gewünscht.
Es kann nicht sein, dass die Jungen jetzt die ganze Last tragen müssen. Also ich denke, dass die Übergangsgeneration die soll auch ein bisschen federn lassen.
Szenenwechsel in den geschäftigen Nordosten von Bern. Hier arbeitet Kilian Schreiber. Er ist 10 Jahre älter als Tomet und gehört zur Übergangsgeneration. Auch das Ehepaar Schreiber teilt sich die Erwerbsarbeit in Pensen zu 90% respektive 50% und kommt mit rund 12.000 Franken auf ein vergleichbares Haushaltseinkommen pro Monat. Hat Schreiber Zukunftsängste, wenn er an die Pensionierung denkt?
Nein, ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir auch keine Sorgen aus dem Grund, weil ich einen Lebensstandard habe, jetzt eigentlich, der nicht übermarkt. Die Sachen, die ich gerne mache, die sind nicht teuer.
Ferner spart auch der 52-Jährige in der dritten Säule freiwillig für einen finanziell abgesicherten Ruhestand. Anders als Yvonne Tomet vertraut er ins Vorsorgesystem und hält den Reformvorschlag für einen austarierten Kompromiss, den er annehmen wird. Bis vor kurzem hat er sich bei der lokalen SP engagiert. Dass sich Jüngere als Bestrafte sehen, kann er zwar nachvollziehen, doch ist er überzeugt.
Schlussendlich ist die Reform etwas, was das ganze System sichert. Oder werden auch die Jungen davon in dem Sinn profitieren oder werden es nutzen können. Es wird auch etwas sein, wo im Prinzip der Junge wird ermöglichen, dass sie mal eine sichere Rente haben.
Das sagt Kilian Schreiber in der gemütlichen Cafeteria seiner Arbeitgeberin, nicht ohne Bezug zu den Jungen, denn er arbeitet in der Ausbildung. Die Reform würde er auch begrüßen, wenn er jünger wäre, sagte er, auch wenn er nicht, wie jetzt bei der Pensionskassenrente, auf eine Besitzstandgarantie zählen könnte. Er sieht sich in einer privilegierten Situation, doch sind auch seine Jahrgänge in den verbleibenden 10 bis 15 Jahren bis zur Pensionierung nicht vor unsicheren Zeiten gefeit.
Ich bin in dem Alter auch, wo man weiss, dass es nicht einfach ist, wenn man die Stelle verlieren sollte. Die Reform bewirkt auch, dass Leute, die 58 sind oder Eltern, dass die auf Anfall eine Pension können beziehen von der letzten Pensionskasse, wo sie Mitglied sind. Das ist für mich ganz, ganz ein wesentlicher Pluspunkt. Gerade in dieser Diskussion, was passiert mit dieser Ü50-Generation auf dem Arbeitsmarkt künftig.
Auf die Frage also, ob die Jungen die Reform bezahlen, kommt von der 42-Jährigen ein klares Ja. Und vom 52-Jährigen ein sowohl als auch.
Christine Wanner mit einem Pro und Contra zur Altersreform. Die Abstimmung ist am 24. September. Es ist eins. Gleich reden wir im ersten und vierten über Solothurn. Offenbar nicht der Kanton, wo es die Leute zum Wohnen hinzieht. Warum, das besprechen wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Dominik Rolli.
Nach dem Sturm Irma hat die Polizei in Florida mehrere Plünderer festgenommen. In der Stadt Weston wurde ein 17-jähriger Dieb von einem Polizisten angeschossen. Weil über 6 Millionen Menschen aufgerufen waren, sich in Sicherheit zu bringen, waren viele Wohnungen und Geschäfte leer. Das nützten Kriminelle aus. Am Triftgletscher oberhalb von Sassgrund im Kanton Wallis ist auch der letzte Teil der instabilen Gletscherzunge abgebrochen. Das Material liege auf dem darunterliegenden flachen Teil des Gletschers. Schäden gab es auch beim jüngsten Abbruch keine. Und Jakob Marten ist der neue Schützenkönig des Zürcher Knabenschießens. Der junge Auslicker setzte sich gegen mehr als 4000 andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch. Er hat als einziger das Punktemaximum von 35 geschossen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.